Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts.
Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachtschatten, die erste übrigens in diesem Jahr, also die erste in 2023. Und auch wenn der Januar jetzt schon, naja, ein bisschen fortgeschritten ist, möchte ich euch da draußen natürlich noch von Herzen ein frohes neues Jahr wünschen. Mein Name ist übrigens Jessie und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid oder vielleicht ja auch ganz neu eingeschaltet habt. Silvester ist ja manchmal so ein Anlass, der ein bisschen wilder ausfällt als geplant und nachdem man sich dann ein bisschen mehr für das Thema Safer Use interessiert. So oder so, egal wie du jetzt hier gelandet bist, ich freue mich auf jeden Fall darüber. Heute reden wir über das Thema Awareness, also Awareness auf Partys, Awareness auf Festivals, Awareness im Sinne von Achtsamkeit im Umgang miteinander. Das ist ja eigentlich sowieso schon immer ein unverzichtbarer Grund für gemeinsames Feiern. Aber vor allem in den letzten Jahren werden Awareness-Teams auf Veranstaltungen zunehmend wichtiger. Der Grund dafür ist vielleicht einleuchtend, das Nachtleben oder die Party, die kann ja auch tagsüber sein, ist immer auch ein Raum der Ekstase und in Kombination mit, aber auch ohne enthemmende Substanzen, kann es da schon mal zu Situationen kommen, in denen es ja, zu grenzüberschreitendem Verhalten kommt. Sei es aus sexistischen, rassistischen, homofeindlichen oder anderen diskriminierenden Motivationen. Doch weil man eben Safer Spaces erschaffen bzw. erhalten möchte, wird heute kaum noch ein Event ohne entsprechendes Awareness-Konzept organisiert. Diese Konzepte, die sollen dann dafür sorgen, dass jegliche Art von Diskriminierung und Missachtung von körperlichen, psychischen und persönlichen Grenzen eben Sichtbarkeit verliehen und entgegengetreten wird. Inzwischen verstehen wir unter Awareness aber auch noch ja, was viel Konkreteres, was viel Weitergehendes, nämlich die Unterstützung für Betroffene von struktureller Diskriminierung und insbesondere von sexualisierter Gewalt. Auf die Definition gehen wir gleich aber noch konkreter ein, denn neben Röhl ergänzt heute Lee unsere informative Gesprächsrunde, wollte ich gerade sagen. Lee ist Teil von Be Aware, einem Berliner Awareness-Kollektiv. Ja, und bevor Lee sich jetzt gleich vorstellt, noch von unserer Seite der kurze Disclaimer, die kurze Triggerwarnung, dass wir nachfolgend auch über verschiedene Formen von Diskriminierung und oder Gewalt reden werden. Wer da also sensibel ist, der sei an dieser Stelle vorgewarnt. Lee, stell dich doch jetzt bitte kurz vor und verrate uns vor allem, was Be Aware genau macht.
Ja, danke, dass ich heute für Be Aware für Awareness Berlin hier sein kann und einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben kann. Du hast schon gesagt, ich bin Lee, ich bin seit 3 Jahren ungefähr Teil der Orga-Struktur von Be Aware. Be Aware ist ein queer-feministisches Awareness-Kollektiv mit inzwischen über 150 Menschen und damit sind wir auch das größte und aktivste Awareness-Kollektiv tatsächlich in Deutschland. Unsere Gruppe gibt es seit über 5 Jahren und wir sind aber vor allem in den letzten 1,5 Jahren sehr stark gewachsen. Wir sind großteils weiße Menschen, able-bodied, deutschsprachig und können so also auch nur einen Teil von möglichen Betroffenheiten abdecken. Und das ist auch der Grund, warum ich heute vor allem aus meiner Perspektive hier sprechen werde, also als weiße, cis, able-bodied, flinter Person aus der Perspektive genau.
Rühl, für dich ist das ganze Thema Awareness jetzt ja auch noch keine ganz neue Sache, denn gerade deine Arbeit, also bei Sonar auch oder auch auf Festivals, Veranstaltungen mit verschiedenen Psycare-Kollektiven, warum ist das Thema Awareness denn überhaupt relevant für ein Safer-Use-Projekt oder Safer-Use-Arbeit?
Ja, also du sagst natürlich schon richtig, so eine Arbeit wie die von Sonar oder den anderen sogenannten Party-Projekten, die es so manchmal gibt, die kommt so ja, ganz wesentlich aus der Drogenarbeit. Ne? Das war so der erste Impuls. Und es ging vielen Projekten, aber neben so Drogeninformationen, Safer-Use-Tipps, Safer-Use-Vergabe und so, auch schon ganz frühzeitig darum, Leute in Krisensituationen zu unterstützen. Ganz viel war so der Grundimpuls, ja, so vertrippte Leute, also so, ne, overdosed und so damit zu handeln. Und in der Praxis ist es natürlich irgendwie Quatsch, weil eigentlich ist ja Krise hat immer 1000 Ursachen, ja, und nicht nur irgendwie eine bestimmte Substanz oder sowas, sondern da kommen dann viele Sachen zusammen. Und also inzwischen ist es eigentlich Standard, dass wir sagen, wir sind auch ein Mental Health Projekt. Ja, im Kern, so sage ich schon meistens, ja, unser Schwerpunkt ist natürlich Safer Use, weil wir da am meisten Kontakte haben und am meisten Nachfragen haben und am meisten auch Materialien und sowas raushauen, aber eigentlich geht es doch so um die ganzen Menschen, sag ich jetzt mal, ja, denen wir begegnen und sie natürlich auch konkret mit dem zu unterstützen, mit dem sie kommen. Und Mental Health oder so psychosoziale Gesundheit ist natürlich ein Riesenthema und auch das am stärksten belastende Thema mit. Und insofern unterstützen wir da natürlich auch und haben uns da sofort entwickelt über die Jahre.
Ja, über die Rolle von Konsum bei der Awareness-Arbeit wollen wir später noch sprechen. Jetzt fangen wir erstmal an mit dem beliebten Rü hat es Bullshit-Bingo genannt bei der Awareness-Arbeit. Lee, denn wir hatten dich im Vorfeld gebeten, mal darüber nachzudenken, welche drei bis fünf Dinge ihr immer wieder gefragt werdet, beziehungsweise die du vielleicht auch schon nicht mehr hören kannst. Was hast du uns denn damit gebracht?
Wir haben uns im Kollektiv drüber unterhalten und auch ziemlich drüber gelacht, was da alles so gekommen ist. Und so die Top 5 sind vor allem, also für Awareness hatten wir jetzt gar kein Budget eingeplant.
Ja, sehr schön. Ja.
Als Safer Space könntet ihr doch mit hinten in die Garderobe.
Ah, schön.
Eine Partypolizei brauchen wir hier nicht. Hier sind nur nette Menschen. Hier passiert nie was.
Oh, wow.
Oder auch, was macht ihr? Wellness?
Oh, Wellness. Ah, okay, endlich. Wellness. Ihr seid das Team mit den gratis Rückenmassagen.
Genau, das sind wir, ja.
Ja, sehr schön. Da sind wir tatsächlich, ich finde es komisch, dass ihr sowas heute noch hört, weil meinem persönlichen Empfinden nach ist die Nachfrage nach Awareness-Konzepten, Awareness-Teams in den letzten Jahren unglaublich gestiegen. Also es gibt ja schon Leute, die sich in der Vergangenheit unfassbar stark gemacht haben und die dann immer genau da diese Totschlagargumenten, diese vermeintlichen Totschlagargumente gesagt bekommen haben. Kannst du uns denn da vielleicht so ein bisschen was über die Ausgangslage, über die Geschichte und Grundsätze der Awareness-Arbeit erzählen?
Also Awareness-Arbeit an sich kommt aus den USA. Da haben sich in den Ansätzen vor allem schwarze Frauen mit beschäftigt, so Audre Lorde oder Kimberly Crenshaw. Daher kommt das. Und im europäischen und deutschsprachigen Raum ist das vor allem die Lebensrealität von weißen Frauen, an denen sich orientiert wird. Und in Deutschland ist es dann gerade Ann Wiesenthal, auf die wir uns beziehen mit der antisexistischen Awareness-Arbeit. Und das Ziel ist es dann da halt auch mehr in diese Mehrfachbetroffenheit, in die Intersektionalität sich zu orientieren, zu gucken, was bedeutet das eigentlich, welche Menschen sind betroffen und wie bedingen sich diese Betroffenheiten auch.
Also wenn ich da kurz mal einhaken kann, das ist ja wirklich auch interessant, ne, dass die Drogenarbeit oder die akzeptierende Drogenarbeit, aus der ich so stamme, die ist ja auch ganz wesentlich geprägt von diesem Empowerment-Begriff und der ist eben auch von schwarzen Frauen eigentlich entwickelt worden, ja, so heute würde man sagen so BIPOC-Communities in den USA, ne, Rassendiskriminierung, aber eben auch intersektionale Themen, ne, Frauen eben, die besonders betroffen sind, aber viele andere Faktoren ließen sich ja auch noch nennen. Und für uns ist das halt auch so ein Leitmotiv immer gewesen, ohne zu wissen von diesem Awareness-Begriff sozusagen, hat sich das so parallel irgendwie erstmal entwickelt und fließt jetzt immer mehr zusammen.
Ja, weil die Notwendigkeit, die denke ich ja schon, dass jetzt abgesehen auch von der strukturellen Diskriminierung, auch bei der sexualisierten Diskriminierung, wir leben immer noch in einer Gesellschaft, wo man dann sagt, ja, stell dich nicht so an, ist doch ein Kompliment. Also, ne, wo man als Frau sich Dinge anhören muss und wenn man sich dann noch empört, das ist so, man solle sich nicht darüber aufregen, ne? Also es ist ja auch immer noch so ein bisschen.
Das ist eine ganz große Notwendigkeit. Es wird oft davon ausgegangen, wie du schon sagst, ne, stell dich nicht so an, das war nicht so gemeint, das war ein Kompliment, dass es zu einem Einzelfall gemacht wird. Im Endeffekt ist es das nicht, das ist ein strukturelles Problem und deswegen ist es für uns auch wichtig, uns da zu organisieren und da auch strukturell gegen vorzugehen.
Jetzt hast du schon so ein bisschen erklärt, worauf ihr euch im Wesentlichen bezieht bei eurer Arbeit. Kannst du es noch ein bisschen konkretisieren?
Also wir beziehen uns da auf die Annahme, dass eben Sexismus, sexualisierte Gewalt, Trans- und Homofeindlichkeit, Rassismus, Ableismus, Antisemitismus, um nur einige Beispiele von diesen strukturellen Diskriminierungsformen zu nennen, dass das Teil unserer Gesellschaft ist, in der wir leben und dass wir dem begegnen müssen und da Hilfsangebote machen möchten. Das ist bei uns jetzt eine ganz konkrete akute Situation auf einer Veranstaltung, wo wir Menschen dann auffangen und empowern wollen. Genau.
Jetzt kommt Awareness von Be Aware und wie hebt ihr euch oder wie interpretiert ihr diesen Term, diese Bezeichnung?
Ja, das Wort Awareness kommt aus dem Englischen oder leitet sich ab, auch von unserem Kollektivnamen natürlich, Be Aware, also sei aufmerksam und bezieht sich da auf alle möglichen Formen von Grenzen und Grenzverletzungen. Das sind einmal persönliche Grenzen, aber auch die Grenzen von anderen, wo es einfach schwierig ist, die manchmal einschätzen zu können. Das heißt, es geht viel um das Nachfragen, um das Einchecken bei sich selber, bei anderen und schließlich auch um den Umgang mit Fehlern, also sich entschuldigen, darauf eingehen, wie man Menschen empowern kann, auch Nein akzeptieren, wenn Hilfe angeboten wird. Also Hilfe kann immer auch ausgeschlagen werden. Und das ganz große Ziel dabei ist, die Selbstbestimmung für Betroffene dann wieder zu finden. Also eine erlebte Ohnmacht. Ich bin von einer Situation betroffen. Ich wurde vielleicht angefasst, obwohl ich das nicht wollte. Mir ist was Schlimmes passiert. Dann darauf einzugehen, okay, welche Handlungsfähigkeit kann ich dir zurückgeben? Was können wir machen, dass du dich besser fühlst? Hilft dir erstmal ein Tee bei uns im Safer Space, also in einem Rückzugsraum? Möchtest du, dass eine Person von der Veranstaltung geschmissen wird? Hilft dir das weiter? Wäre das vielleicht gar nicht gut für dich, wenn die Person von der Veranstaltung geschmissen wird, weil das vielleicht jemand aus deinem persönlichen Leben ist, der dir danach gefährlich werden könnte auf dem Heimweg? Oder auch zu gucken, ja, wie kommst du überhaupt nach Hause? Wo sind deine Freundinnen? Können wir dir dabei helfen? Oder wenn es wirklich eine Sache ist, die eben in so einem Abend nicht gegessen ist, und das ist leider oft so, weil es eben strukturelle Probleme sind, zu gucken, an wen können wir weitervermitteln? Wer kennt sich da über diesen Partyabend mit aus und kann dich unterstützen?
Das ist ja schon so ein bisschen, also sind das schon Beispiele, wie ihr ganz konkret im Club oder eben auch auf Festivals arbeitet. Kannst du vielleicht mal ein paar übliche Fälle, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann? Was sind so übliche Fälle, die immer wieder auftauchen?
Ja, so übliche Fälle sind die viele Flinter-Personen wahrscheinlich auch kennen. Ich werde viele Flinter-Beispiele nennen, weil das einfach die Menschen sind, die viel auf uns zukommen, mit denen wir viel Kontakt haben. Das heißt nicht, dass es nicht auch andere Betroffenheiten gibt. Der typische Fall, wo Menschen auf uns zukommen, ist dieses im Flirt dann Nein nicht verstehen. Also Grenzen werden überschritten, es wird angefasst, ohne zu fragen. Es gibt dieses Antanzen oder auch rückwärts einparken, also so mit dem Hintern der Person sehr nahe kommen und eben nicht checken, wenn ich zurückweiche, dass ich das gegebenenfalls einfach nicht möchte. Und genau. Andere Sachen sind natürlich Homo- und Queerfeindlichkeit. Das ist dann einfach abwertende Sprache. Das sind Beleidigungen, das sind rassistische Beleidigungen, Kommentare, was den Körper angeht von Personen, die nicht um ein Feedback zum eigenen Körper gebeten haben. Es sind Fälle von kultureller Aneignung, die dann oft was mit zum Beispiel den Haaren zu tun haben können, aber auch mit Klamotten oder Schmuck oder so weiter. Und natürlich auch die Psyche-Fälle, also es kommt zu Überdosierungen. Ich habe mich vielleicht nicht richtig eingeschätzt, habe vielleicht was genommen, was ich gar nicht kannte oder habe da was erwischt, was ich nicht erwischen wollte. Da sind dann ungeplante Folgen auch oft was wir dann bei uns im Safer Space so ein bisschen betreuen und gucken, dass es den Leuten schnell besser geht.
Wenn ich da nochmal zurückfragen darf, also da fühlt ihr euch auch tatsächlich zuständig, ja? Also weil ich habe so ein bisschen so die Erfahrung gemacht, dass es durchaus so, also in Kontakt, ne, mit Awareness-Kollektiven, dass die da irgendwie auch so eine Grenze gezogen haben, ja, und gesagt haben, oh nee, also wenn es jetzt so um Intoxikation geht, ob die jetzt selbst zugefügt ist, vor allen Dingen, wenn sie selbst zugefügt, hinzugefügt ist, so, oder ja, selbst irgendwie gewollt sozusagen geschehen ist, oder naja, die Intoxikierung ist ja nicht gewollt,
aber, selbst,
ne,
aber der Konsum,
ne, so, genau, ja. Eigenverursacht, genau, danke, dass sie gesagt haben, nee, also da können wir auch nicht gut mit umgehen und dann blockieren wir sozusagen auch die anderen Fälle, die es nötiger haben. Also ja, kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen Einblick geben, wie ihr das so diskutiert habt? So, wo ist für euch die Grenze da?
Also ich glaube, die wenigsten Leute wollen zu so vermeintlichen Pflegefällen werden. Also keine Person findet es toll, irgendwo in der Ecke zu liegen. Im Zweifelsfall ist das ein Hilferuf, aber die meisten Menschen möchten das nicht. Denen ist das unheimlich unangenehm, denen ist das peinlich, denen müssen wir da erstmal die Angst nehmen. Das kennst du bestimmt auch. Ja. Und in diese Verantwortung wollen wir eigentlich nicht kommen. Unser Ziel ist, dass wenn wir auf Veranstaltungen unterstützen, dass wir auch immer ein Psycare-Team dabei haben. Und zwar ein separates Psycare-Team. Leute, die dafür ausgebildet sind, ne, die da die Weiterbildung haben, die da geschult sind, die da die Erfahrung haben. Denn auch wenn viele Menschen, die bei uns im Kollektiv sich organisieren, aus so sozialen Bereichen, medizinischen Bereichen kommen, ist das keine Voraussetzung, um bei uns im Kollektiv mitzuarbeiten. Und dann muss jede Person bei uns auch eine Grenze ziehen. Realistisch gesehen ist es in Berlin leider, oder ist es einfach so in Berlin, dass Menschen, die feiern gehen, auch konsumieren. Ob das jetzt Alkohol ist, aber auch Schlafentzug oder Stress, ne, können einen Einfluss darauf haben, wie es mir so geht oder wie Substanzen bei mir funktionieren. Genau, und die landen dann bei uns. Das heißt nicht, dass die unbedingt nur überdosiert haben, sondern es kann auch einfach sein, die haben ein scheiß Erlebnis gehabt und haben aber auch konsumiert. Und das ist natürlich dann irgendwie ein Wechselspiel, auf das wir auch eingehen müssen.
Später möchte ich noch darauf auch eingehen, was das auch für eine veranstaltende Person bedeutet, ne? Weil es ist ja dann, du brauchst ein Awareness-Team, du brauchst noch jemand, der Psycare macht, eine Deko brauchst du sowieso. Das ist ein unglaublicher Personalaufwand, damit du auch all die Leute hast, die die Kompetenz haben, damit das so ein wirklich ein Safe Space dann am Ende des Abends auch kreiert wird. Kommen wir jetzt erstmal zurück zu eurer Rolle, beziehungsweise welche Kooperation macht ihr da nicht? Wahrscheinlich, wenn eine Frau jetzt kommt, sagt, sie wurde, also eine weiblich gesprochene Person wurde jetzt unangemessen, weiß ich nicht, vielleicht am Po angepackt, dann lauft ihr wahrscheinlich nicht selbst los, sondern geht erstmal zur Security oder wie läuft das dann ab?
Das Erste, was wir machen, ist die Person erstmal fragen, was brauchst du gerade? Mhm. Möchtest du mit uns in den Safer Space kommen? Mhm. Wir sprechen ganz konkret von einem Safer Space, weil wir eben keinen ganz sicheren Raum also bieten können, sondern wir versuchen, einen geschützteren Raum zu bieten, Safer Space. Und dann der Person erstmal ein bisschen Ruhe zu geben, so in sich reinzuhorchen, ein bisschen runterzukommen, was möchtest du? Es gibt Menschen, die sich dann einen Rauswurf wünschen, die sagen, okay, ne, ich gebe irgendwie eine Beschreibung von der übergriffigen Person ab und dann sind wir in ganz enger Zusammenarbeit mit der Security, mit der Schutzstruktur der Veranstaltung und machen da mal gute und mal weniger gute Erfahrungen, muss ich ehrlich sagen.
Was bedeutet das ganz konkret? Also gute Erfahrung und weniger gute Erfahrung? Vielleicht kannst du für beides mal ein Beispiel nennen.
Dann fange ich mal mit dem weniger guten Beispiel an. Ja, die Rolle als Türsteherin oder als Mensch im Schutz ist eine ganz andere als unsere Awareness-Rolle. Und wir sehen uns eher als Menschen, die auch aus einer eigenen Betroffenheit oft handeln. Ne? Ich bin selber Flinter-Person, wir haben selber Leute, die trans sind, die queer sind, wir haben Menschen, die von Rassismus betroffen sind und so weiter. Und die deswegen auch geschichtlich gesehen gute Awareness-Arbeit machen können und wollen und haben da eher so eine Rolle als Menschen, die sich kümmern. Wir sind auf Augenhöhe, wir sind eure Freundinnen, wir lächeln Menschen an im Club und sehen vielleicht noch ein bisschen lustig aus in unseren bunten Outfits. Im Gegensatz zu der Schutzstruktur, die vorne an der Tür steht, die muss groß sein, die muss breit sein, ich überspitze das jetzt, die ist dunkel angezogen, die guckt grimmig, die redet laut, redet vielleicht auch oft nicht so viel, sondern handelt dann eher. Genau, und diese Rolle kollidiert manchmal ein bisschen, dass eben die TäterInnenarbeit vor allem durch die Tür da passiert und dann es oft darum geht, was ist eigentlich passiert? Ist das überhaupt schlimm genug? Reicht das jetzt als Grund, um die Person rauszuschmeißen? Und wir fahren da einen ganz anderen Ansatz, weil wir so betroffenenzentriert arbeiten im Sinne der Definitionsmacht, also dass die Person selber sagen kann, das ist ein Übergriff für mich gewesen und das ist ein Grund für einen Rausschmiss.
Aber das ist zum Beispiel auch etwas, das ich durch das Interview mit Lara Berlin auch gelernt habe, dass da die Definition, wann ist es ein Übergriff, sobald eine Person es als Übergriff empfindet, also Schluss aus, ne? Das ist eigentlich überhaupt, also da die Frage zu stellen, ist es jetzt wichtig genug oder ist es schlimm genug, eine Person des Clubs zu verweisen, finde ich eigentlich auch schon eine Frechheit, ne, da zu bewerten.
Genau, aber da liegt ja auch so ein bisschen so die Krux im Detail vielleicht und weshalb du auch schon zusammengezuckt hast hier so, als dann das Thema Club-Verantwortung kam, weil ihr seid ja nicht die BetreiberInnen oder die VeranstalterInnen, ne, in diesem Kontext und habt ja per se erstmal jetzt kein Hausrecht oder sowas. Ne? Wie geht denn ihr damit um, wenn jetzt die Beurteilung oder die Herangehensweise oder vielleicht auch so die Kultur da so weit abweicht, dass die Sekus da jetzt nicht für empfänglich sind? Und sagen, ja, okay, hat sie sich gewünscht oder so, ja, die betroffene Person, aber sehen wir jetzt nicht die Notwendigkeit, dann eine Person irgendwie zu sanktionieren oder rauszuschmeißen. Kommt sowas vor?
Das kommt vor, leider. Ist in der Vergangenheit schon vorgekommen und hat zu einigen Gesprächen geführt und zum Glück auch zu Verbesserungen der Situation. Wir wünschen uns immer das Hausrecht. Viele SEKU und Schutzstrukturen sind dafür auch inzwischen offen und auch Veranstaltende. Einige leider nicht.
Wo sind noch so die Grenzen eurer Arbeit? Wo, also das kann zum einen sein wegen dem Organisatorischen, aber zum anderen vielleicht auch, wie du eben schon gesagt hast, kompetenzbedingt, dass ich das lieber einem Psycare-Team abgeben möchte. Was ist da so die Grenzen der Awareness-Arbeit?
Die Grenzen der Awareness-Arbeit hängen so ein bisschen von den Menschen ab, die Awareness-Arbeit machen. Bei uns ist Voraussetzung, dass alle Menschen, die mit uns arbeiten wollen, das heißt, die mit uns Schichten machen möchten, einen Grundlagenworkshop machen. Der ist aber wirklich nur das. Also es sind Awareness-Grundlagen. Auf der Veranstaltung selber gibt es immer noch eine Orga-Person von BeAware, die angesprochen werden kann, wenn Menschen, die Schichten, sich überfordert fühlen. Und Kompetenzgrenzen liegen dann da, wenn es in die Richtung geht, tatsächlich Erste Hilfe, Das können nicht alle von uns, trauen sich nicht alle zu. Nicht alle wollen mit Blut oder mit Erbrochenen in Kontakt kommen. Völlig in Ordnung. Dann die persönlichen Grenzen, wie zum Beispiel, was sind meine Traumata oder was sind vielleicht meine Trigger? Möchte ich mich überhaupt mit Rassismus gerade auseinandersetzen? Oder wenn sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung thematisiert werden in so einem Gespräch und das kommt vor, kann ich mir das vorstellen? Kann ich mir das generell nicht vorstellen? Kann ich mir das heute nur nicht vorstellen? Und natürlich auch Sachen, die langfristig problematisch sind. Also braucht die Person eine langfristige Betreuung, eine langfristige Therapie? Das können wir alles nicht leisten.
Kannst du vielleicht nochmal unterscheiden zwischen schweren Fällen, das hast du gerade eben gesagt, schwierigen Fällen und Konfliktfällen? Also wo zieht man denn da die Grenze?
Ah, das ist ganz schwierig. Das ist auch nicht unbedingt unsere Aufgabe. Wir sind keine RichterInnen oder keine DetektivInnen, die jetzt rausfinden müssen, was ist da passiert, was ist schwer, was ist nicht schwer. Das ist ja auch rechtlich einfach so nicht festgelegt oft. Und da muss ich dann nochmal auf die Definitionsmacht verweisen. Also die betroffene Person kann nur bestimmen, wie schlimm das für sie ist. Also das hat ja auch viel mit der eigenen Vorgeschichte zu tun und welche Erfahrungen da noch passiert sind.
Rüde, möchtest du was ergänzen?
Genau, ich wollte noch so ein bisschen nachhaken. Also wie ist das eigentlich so für euch? Das würde mich nochmal interessieren. Also wir sind in so einem Feld, wo wir zwar, ich sage jetzt mal, außerhalb von so einem, ja, von der Partyszene oder sowas schon viel Unverständnis zurückkriegen, ja, für diese Art der Arbeit, die wir so machen. Aber innerhalb der Szene ist es ja doch relativ unumstritten, ja, weil wir irgendwie die Guten sind, ja, die Leute davor bewahren, dass sie sich weiteren Schaden irgendwie zutun mit Drogen, sie educaten, irgendwie zumindest den Schaden minimieren, helfen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es bei euch jetzt so, wenn ich jetzt mal so Kommentare lese, auch viel sich an der Definitionsmacht zum Beispiel der Betroffenen wird sich auch viel aufgehangen und es gibt sehr, sehr viel Widerstand. Ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein Stressmoment für euch bedeutet und wie erlebt ihr das eigentlich? Also gibt es denn da so mehr Verständnis oder zunehmend mehr Verständnis auch dafür? Kriegt ihr nach und nach mehr Unterstützung oder ist es eigentlich so, dass Widerstand von, ja, oftmals sind es ja natürlich männliche Personen, aber insgesamt ja auch viel Unverständnis so, dass das irgendwie nach wie vor doch sehr dominant ist?
Also es gibt Läden, die sagen, also ganz überspitzt, wenn wir jetzt ein Awareness-Team hier hätten, würde das ja bedeuten, dass wir hier Probleme hätten. Das kennst du vielleicht auch aus der Psycare-Arbeit. Ne? Das Problem kennen wir auch. Aber an sich sind die Menschen total dankbar, die wir treffen. Die bedanken sich den ganzen Abend. Da haben bestimmt auch Substanzen noch so ein bisschen Einfluss, dass die sich alle noch ein bisschen mehr freuen. Aber das ist total schön. Das gibt uns auch ganz viel. Wir arbeiten in der Regel unbezahlt oder wirklich für minimalstes Taschengeld da. Also das ist das, wovon wir dann auch in dem Moment leben. Und die Menschen, die da Kritik dran äußern, das sind Menschen, die einfach schön für sie, in der privilegierten Situation sind, dass sie das einfach noch nicht erleben müssten. Veranstaltende ClubbetreiberInnen sind oft weiße Männer, ist einfach so, die eben nicht aus der Arbeiterschicht unbedingt kommen. Und ja, die kennen das vielleicht von Erzählungen und sind selber nicht betroffen und haben deswegen auch nicht so das Auge dafür, im Gegensatz zu den Besuchenden.
Ja, trotzdem würde ich jetzt mal, es ist meine Beobachtung, ne, dass ich auch in der Position bin, zum Beispiel als Jurymitglied für Berliner Projekte, gerade wenn es von öffentlichen Geldern die Veranstaltung gefördert wird, ist natürlich ein Awareness-Konzept mittlerweile genauso Pflicht wie Barrierefreiheit. Und deshalb interessieren sich plötzlich auch ich mache die Schublade ungern auf, denn alte weiße Männer ist auch so ein Stempel, den man einer bestimmten Gruppe eben aufs Auge gedrückt hat. Aber plötzlich ist es, deshalb, ich nenne es nochmal Hype der Stunde, darüber möchte ich später sprechen, was das auch für die Professionalisierung der Arbeit beziehungsweise auch Wertschätzung der Arbeit bedeutet, wenn du jetzt sagst, oft arbeiten wir entweder für gar kein Geld oder für ein kleines Taschengeld. Vorher will ich noch ganz kurz über die Rolle von Konsum sprechen, denn wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt, dass Substanzgebrauch und Awareness-Arbeit oft oder die Notwendigkeit von Awareness-Arbeit oft Hand in Hand gehen. Daher würde ich dich um so eine kleine Einschätzung bitten. Welchen Einfluss haben denn welche Drogen?
Ich bin da nicht die Expertin.
Okay. Also okay, dann lege ich mal los. Also, das ist für uns ein tatsächlich großes Thema, auf jeden Fall auch, was wir auch erst so entwickeln konnten, auch weil es für uns natürlich auch ein Learning-Prozess war. Also ich spreche jetzt mal für mich persönlich natürlich auch, ja, irgendwie so als jemand, der jetzt so, schon so ein bisschen länger dabei ist und Zeiten erlebt hat, die noch viel brutaler waren, viel mehr Unverständnis, viel offene Gewalt oder viel krasser strukturelle Gewalt auch gerechtfertigt wurde, so, da hat sich wahnsinnig viel entwickelt so. Genau, insofern ist das natürlich jetzt, finde ich das auch total geil, dass es in den letzten Jahren überhaupt erst zu so einem Cultural Change in gewisser Weise gekommen ist, ja, dass es da überhaupt so ein Bewusstsein für gibt. Aber natürlich auch für so die einzelnen Teammitglieder von uns und so, die haben natürlich oftmals auch, ja, erstmal so ein naives Verständnis so oder kennen sich nicht so richtig gut aus mit Traumata, Stresssituationen, besonderen Diskriminierungen, Belastungssituationen und sowas, die daraus hervorgehen. Und das kommt auch insofern dann immer darauf an, wie lange ist schon jemand dabei. Aber insgesamt bemühen wir uns sehr, das Thema auch mit in die Welt zu bringen. Klar, im Thema Spiking zeichnet sich das ab, weil das ist ja nun wirklich so eine ganz konkrete Gewaltanwendung. Ist aber natürlich für uns nicht so ein typisches Thema, weil wir ja eigentlich ein Konsumprojekt sind, ne? Wo es um selbstgesteuerten Konsum oder den Versuch dazu geht. Und wir haben uns gerade versucht, in diesem Grenzbereich auch schlauer zu machen und was weiterzugeben. Wir haben so eine Schulungsreihe oder so ein Schulungsmodul mal so entwickelt, das nennt sich eigentlich so Posing, Machtgehabe und Konsum. Und da gucken wir gerade mal so rein, okay, auch wenn ich mir dessen vielleicht gar nicht so ganz bewusst bin oder mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt habe, sowas gibt es in den meisten Freundeskreisen so. Und das sind natürlich so Vorstufen auch von konkreten sexuellen Übergriffen. Und die gibt es natürlich auch. Und klar, da klären wir auf, aber verweisen dann ganz im Wesentlichen auch auf euch und andere ähnliche gute Projekte. Mhm.
Also worauf ich mit meiner Frage auch hinaus wollte, war jetzt, ob gerade wenn Substanzen im Spiel sind, dass euer Handeln vielleicht als Awareness-Team vielleicht auch verändert oder ob ihr dann immer sagt, nee, wäre so typisch deutsch, ne, die Kompetenzbereiche sich hin und her zu schieben.
Abgrenzen.
Sagen, nee, das ist eindeutig Psyche-Angelegenheit.
Also der Drogenkonsum oder der Konsum führt ja einfach dazu, dass Menschen sich verändern. Das ist ja auch das Ziel. Ich möchte meine Wahrnehmung verändern. Ich möchte mich vielleicht verändern. Ich möchte aus mir rausgehen am Wochenende. Und das kommt dann so ein bisschen drauf an, was da im Spiel ist. Bei Uppern, so MDMA, PEP, sind die Leute in der Regel kontaktfreudiger. Die eigenen Grenzen weichen vielleicht auch so ein bisschen auf. Ich bin mutiger. Ich fühle es jetzt vielleicht doch auf einmal total. Bin vielleicht ganz touchy, habe einen Laberflash, was auch schon übergriffig sein kann. Gleichzeitig sind dann auf der anderen Seite Downer, Ketamin, G, Gras, führen so ein bisschen dazu, dass Grenzen vielleicht nicht mehr so gut kommuniziert werden können, weil die Menschen einfach überhaupt nicht mehr so viel kommunizieren und da auch Gefahren mit einhergehen. Also kann ich überhaupt noch wirklich Nein sagen in dem Moment? Und das ist dann nochmal umso wichtiger, auch mit Besuchenden drüber zu sprechen, dass wirklich nur ein Ja auch Ja bedeutet. Und unsere Arbeit ist eine akzeptierende Drogenarbeit, das heißt, wir begehen da oder ja, Substanzverurteilung ist überhaupt nichts, was wir uns auf die Fahne schreiben wollen, was wir auch ganz, ganz kritisch sehen in Clubs, die da teilweise sehr strikt bei G zum Beispiel vorgehen, weil wir glauben, dass es dazu führt, dass Menschen halt die Hilfe, die wir zum Beispiel anbieten oder die auch Psycare anbietet, dann nicht mehr wahrnehmen aus Angst vor diesen Hausverboten zum Beispiel und sich dann im Zweifelsfall irgendwo in einer Ecke verstecken unter Jacken oder was weiß ich und es zu einer Atemdepression kommt und das war's dann vielleicht.
Mhm. Bringe ich mich eigentlich zu meiner nächsten Frage. Ich will natürlich später auch noch wissen, was kann ich als Besucherin tun, in Clubs und auf Festivals, aber vielleicht erstmal, was sind so die oder auf was sollte ich als veranstaltende Person achten? Gibt es da so Sachen? Du hast schon gesagt, Hausrecht für das Awareness-Team wäre wünschenswert.
Das wäre wundervoll. Bitte, alle Hausrecht für das Awareness-Team. Ja. Tatsächlich fängt Awareness-Arbeit eigentlich da schon an bei der Planung der Veranstaltung. Wir gliedern das in drei Teile. Das ist einmal vor der Veranstaltung, die Veranstaltung selber und nach der Veranstaltung. Und vor der Veranstaltung passiert eigentlich das meiste. Und da sind wir in der Regel am wenigsten mit eingebunden. Und das ist total schade, weil präventive Arbeit da einfach schon beginnt. Das fängt damit an, was mache ich denn überhaupt für eine Party? Was mache ich für eine Veranstaltung? Welche Artists werden überhaupt gebucht? So, wie ist da der Anteil, wie divers ist dieses Booking? Denn das bestimmt auch, welche Leute da natürlich hinkommen. Und welche Leute da hinkommen, bestimmt so ein bisschen, wie die Stimmung da ist und was für Themen da akut werden. Andere Sachen sind natürlich auch sowas wie Barrierefreiheit. Wer kann überhaupt auf meine Veranstaltung kommen? Wo wird für meine Veranstaltung in welcher Sprache geworben? Wie ist der Flyer aufgebaut? Ist der überhaupt leicht lesbar? Wie sieht es mit Rückzugsorten auf meiner Veranstaltung aus? Also gibt es vielleicht auch einen Ort, wo gar kein Strobo ist? Oder gibt es einen Ort, wo es auch mal ruhiger ist, weil ich weiß, ja, ich kann vielleicht mir 45 Minuten Geballer anhören, aber dann brauche ich halt eine Pause. Muss ich dann draußen im Regen stehen? Dann komme ich vielleicht eher nicht. Und das führt dazu, dass Leute einfach ausgeschlossen werden. Und das ist total schade, weil das auch mit der Veranstaltung was macht.
Mhm. Also ich habe auch jetzt deshalb gefragt, weil ich nehme das schon wahr, dass Awareness-Teams gewollt sind und ähnlich wie Greenwashing habe ich manchmal das Gefühl, du möchtest sie, weil es jetzt ja Teil des Förderantrags ist. Und deshalb meine Frage, was sind denn so, was sollte als veranstaltende Person, was sind so die Basics, wo ihr auch sagt, ja, da können wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen oder wo ihr dann vielleicht auch sagt, boah, wenn das fehlt, brauchen wir eigentlich über eine Zusammenarbeit gar nicht reden, weil das macht uns das Arbeiten nicht möglich.
Ja, wir nennen das Ava-Washing oder Pink-Washing so ein bisschen, wegen dieser pinken Farbe, der unter der die Awareness ganz viel läuft noch, auch historisch bedingt. Und was für uns Voraussetzung ist, ganz grundsätzlich, ist ein Safer Space. Das heißt ein Rückzugsort, den wir
zumachen
können.
Der nicht in der Garderobe ist, sagst du.
Boah, bitte nicht in der Garderobe, auch nicht irgendwo im Flur oder hinter der Bar. So, das wäre richtig gut.
Ja.
Ja, und dann so Sachen wie, dass uns zur Verfügung gestellt wird, dass wir Aushänge machen können im Club. Das ist einmal der Hinweis auf uns als Team, dass alle das wissen. Im Idealfall wird es auch an der Tür schon kommuniziert mit den Besuchenden auf der Website oder auf einem Flyer. Denn das führt vielleicht auch dazu, dass Leute sagen, okay, ich habe schon viel schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist das ein Grund, dass ich dann eher sagen würde, okay, da gehe ich jetzt vielleicht doch auch hin, weil ich kann mich an jemanden wenden und bin nicht auf meine Druffi-Freundinnen angewiesen oder dass ich mich mit der Tür auseinandersetzen muss. Das ist ein Punkt. Dann so finanzielle Möglichkeiten, dass wir Obst verteilen können im Club. Für uns ist es ganz wichtig, Teil der Party zu sein und eben nicht diese Sittenpolizei, die da Streife läuft, sondern wir sind tatsächlich Teil der Party, wir machen kurze Schichten, 3,5 Stunden und danach sind wir da auch feiern. Wir kommen aus der Szene, wir wollen da Orte unterstützen, die uns einfach am Herzen liegen, die wir für uns und unsere Freundinnen zu Safer Spaces machen wollen, wo wir eine schöne Party haben wollen weiterhin. Und so Obst anbieten ist einfach nett.
Ja,
so.
Ja,
Leute freuen sich so. Wir haben auch Sachen wie so Lollis, wir haben so Periodenprodukte dabei, Lecktücher, Kondome, ne, was man halt so braucht, was man so brauchen könnte, um einen guten Abend zu haben. Und um einfach auch vorzubeugen, dass die Leute wegen Zuckermangel umkippen oder weil sie halt nicht getrunken haben. Oder dass sie halt große Fehler machen, indem sie eben vielleicht kein Gummi benutzen.
Mhm.
Genau.
Jetzt beobachte ich auch, dass es ähnlich wie bei Sekus es Clubs gibt, die jetzt schon ihre eigenen Awareness-Teams anstellen. Auf der einen Seite finde ich das gut, weil ich dann denke, dann habt ihr die Problematik nicht mehr für ein Taschengeld arbeiten zu müssen. Es hat sicherlich Vor- und Nachteile, weil ich mir auch denke, wenn du immer da bist, dann hast du ein anderes Verhältnis zu den Leuten, die vielleicht auch Stammgäste, BesucherInnen dort sind. Welches sind so die Vorteile, wo du sagst, ja, das ist gut, aber das ist für eine Awareness-Arbeit auch schwierig? Gibt es ja immer wahrscheinlich.
Oh, das ist ein ganz, ganz heißes Thema und da kann ich jetzt, spreche ich vor allem auch aus meiner eigenen Perspektive und jetzt nicht unbedingt für alle Beteiligten vom Kollektiv oder in der Awareness-Bewegung. Ich persönlich finde es toll, dass es dafür jetzt finanzielle Mittel gibt von den Clubs selber. Es gibt aber einige Sachen, die sich damit meiner Meinung nach nicht so gut vereinbaren können. Das ist einmal die Länge der Schichten. Also wenn ich das wirklich als Lohnarbeit oder neben dem Studium oder wie auch immer mache, dann muss ich da auch Geld reinkriegen. Und eine 3,5-Stunden-Schicht am Abend, da überlege ich mir dann wahrscheinlich, ob das jetzt der Job ist, den ich machen möchte. Für uns ist es ganz wichtig, die Schichten kurz zu halten, weil es einfach unheimlich anspruchsvoll sein kann, wenn es wirklich zu einem Fall kommt, der eine schwierige Betreuung oder eine langfristige Betreuung an einem Abend oder einfach auch intensiv vom Thema ist. Das ist ein Punkt. Diese langen Schichten in Clubs führen oft dazu, dass gerade in Berlin, da gehen die Partys bis 12, 13 Uhr, noch länger, mehrere Tage, führt dazu, dass auch Menschen, die im Club arbeiten, konsumieren. Das sind Leute an der Bar, leider manchmal auch Leute an der Tür. Und dann müssen wir leider auch sagen, dass es auch Leute sind, die in der Awareness arbeiten. Und das ist für uns so ein No-Go. Also da stellen sich mir wirklich die Nackenhaare auf. Das geht gar nicht, das finde ich zum Kotzen, da zu konsumieren.
im Umgang mit betroffenen Personen.
Ja, ja, klar.
Genau, und ich würde auch sagen, also bei uns ist es ganz genauso, ich könnte alles wirklich unterstreichen außer natürlich, dass in unserem Projekt nie jemand konsumiert hat bisher, nee, also natürlich gibt es auch davon mit leidvoller Erfahrung, aber klar,
sagen, das will man ja bei der Arbeitszeit nie, da muss man einfach auch sagen, normalerweise während der Arbeitszeit würde man, egal ob man jetzt im DM an der Kasse sitzt oder genau. Also man ja. möchte einfach nicht, der Arbeitgeber, die arbeitgebende Person möchte einfach ein klares genau. Bewusstsein. Ne?
Aber es ist natürlich wirklich eine wichtige kulturelle Sache, ja, in so einem Projekt wirklich auch das reinzubringen. Ne? Und darin sind auch viele Projekte schon gescheitert, dass sie da irgendwie, dass das so aus dem Ruder gelaufen ist. Aber ich wollte noch erzählen oder darauf hinweisen, dass sich der Charakter natürlich tatsächlich auch verändert. Ne? Wenn du tatsächlich für so einen relevanten Lohn arbeitest, so, dann ist es doch mehr so ein Job. Und eigentlich finde ich die Grundidee auch wirklich nach wie vor richtig toll, dass wir uns so als Peer-Projekte auch verstehen. Ne? Und der Hauptanreiz eigentlich ist, dann einen schönen Abend zusammen mit vielen anderen Leuten zu verbringen, und das geht auch nur, wenn man halt nur ein paar Stunden arbeitet und nicht die ganze Nacht, so, weil dann hat man eigentlich nichts davon, dann ist man nur fertig nach dem Arbeiten, aber es ist irgendwie ein schönes Modell und so ähnlich arbeiten wir ja auch, und wir haben ja auch viele Ehrenamtliche bei uns, und Eclipse ist ja rein ehrenamtlich so organisiert, die ja auch Kooperationspartner von Sonar sind, und es ist einfach schön, wenn man dann nach 4 Stunden sagen kann, okay, da ist jetzt so mein Part gemacht und jetzt habe ich halt mit den anderen noch eine schöne Zeit und dann kann ich damit auch machen, was ich will, so, und das macht einfach auch ganz viel mit den Gästen, wenn sie sehen, ja, oder wahrnehmen irgendwie, okay, da macht es jemand wirklich mit reiner Freude sozusagen, ja. Nicht immer ist es besonders schön, da gerade jetzt zu stehen, weil manchmal ist man einfach auch so fertig oder hat gerade keinen Bock auf Kontakt oder so, ne? Aber grundsätzlich so macht das schon einen ganz anderen Vibe.
Ja, helfen aus idealistischen Gründen und nicht aus Existenzangst. Wie ich bei euch mitmachen kann, Lee, das möchte ich gleich noch wissen, aber erstmal, vielleicht hast du noch so ein paar konkrete Tipps, was ich als Besucherin vielleicht im Club oder auch auf einem Festival machen kann, um mehr Awareness zu schaffen.
Ja, da fängst du am besten bei dir selber an, also Hausaufgaben zu Hause. Also überleg dir, ne? Achte auf dich selber, überleg dir, was sind eigentlich deine Grenzen? So, wie weit möchtest du heute gehen? Was möchtest du vielleicht konsumieren, was nicht? Was möchtest du erleben, was nicht? Das kommt ja auch auf den Partykontext an oder auf das Festival. Sprich dich auf jeden Fall mit Freundinnen ab, was das Nachhausekommen angeht, was vielleicht auch das regelmäßige Treffen auf einer Party oder auf einem Festival angeht. Das kann sein, ne? Wir treffen uns immer mittags um 4 am Falafelstand, dann haben wir uns alle mal gesehen und dann wissen wir, wie es allen so geht. Außerdem so Bedenken und aber auch Positives äußern, also gib Feedback. Gib deinen Peer-Menschies, deiner Gruppe so ein bisschen Feedback, was fandest du cool, was fandest du nicht so cool. Ich kenne auch Leute, die geben dann so nach einer Party Feedback. Also wie war der Konsum von dir für mich? Mhm. So, wie bist du zum Beispiel auf Koks? Wie bist du auf LSD? Und wie ist das für mich eigentlich? Möchte ich dann mit dir Zeit verbringen oder nicht? Und das Gleiche hoffentlich dann auch selber anzunehmen. Also möchte ich eigentlich die Person sein, die als so touchy wahrgenommen wird oder als so, weiß nicht, es kann ja auch in der Ecke sitzen und schweigsam sein. Vielleicht möchte ich auch nicht diese Kartoffel sein. So. Das sind Sachen. Dann so die Normalisierung von dem Einverständnis. Zum Beispiel, wie möchte ich begrüßt werden? Wie begrüße ich vielleicht auch Menschen, die ich noch nicht kenne, gerade auf einer Party? Also möchte ich direkt von allen Menschen umarmt werden? Ich möchte das zum Beispiel nicht so gerne. Auch in meiner Awareness-Arbeit muss ich mich da abgrenzen, wenn ganz begeisterte Besuchis sich bedanken wollen. Und natürlich informieren. Also informieren anhand von so einem Podcast wie hier. Ich informiere mich vielleicht auch vorher über das Festival und die Örtlichkeiten da. Ich informiere mich, ob es da Anlaufstellen gibt auf der Veranstaltung. Gibt es ein Awareness-Team? Wenn es keins gibt, dann melde ich den Veranstaltenden hoffentlich zurück, dass du dir eins wünschst. So, ihr habt ja eine tolle Party, aber es wäre noch toller, wenn. Genau, und sonst Augen offen halten. Menschen im Zweifelsfall freundlich ansprechen. Das kann auch ganz niedrigschwellig sein, ne? Einfach mal vorstellen, so, ich bin Lee, hi, wie geht's dir eigentlich gerade, wie findest du die Party, hast du Lust auf einen Schluck Wasser, brauchst du irgendwie Unterstützung von mir, möchtest du, dass wir deine Freundin suchen, soll ich mit dir zum Zelt?
Ich wollte gerade sagen, Nettigkeit kommt ja in der Regel eigentlich gut an, ne? Und ehrliches Interesse, ich glaube, da hat noch kein Mensch zu Nein gesagt.
Und das muss ja auch nicht direkt diese Bedürftigkeit sein, so die ist gerade, du siehst mega fertig aus, was ist mit dir, sondern ne, ich möchte, dass es dir gut geht.
Genau, ehrliches so Interesse. Jetzt meine Frage noch, wie ihr euch im Hintergrund auch organisiert, beziehungsweise was ich tun kann, wenn ich vielleicht Teil von BeAware sein möchte.
Ja, wir sind ein ziemlich großes Kollektiv, ich hatte es schon gerade mal gesagt, wir sind über 150 Leute jetzt. Uff, Also da kenne ich jetzt auch nicht jeden Namen. Und das ist auch ein Grund, warum wir uns dazu entschieden haben, die Struktur so ein bisschen zweizuteilen. Viele Leute sagen, ja, Awareness-Arbeit finde ich mega wichtig, habe ich mega Bock drauf, aber meine Ressourcen sind einfach nicht da. Ich habe nicht noch Zeit, mich jede Woche im Plenum dann noch mit Awareness zu beschäftigen, wenn ich schon 30.000 andere Pläne habe, mein Hausprojekt, meinen Aufpasshund. Ich bin vielleicht auch Elternteil, ne, muss vielleicht einfach viel arbeiten, sowas. Deswegen haben wir gesagt, wir splitten das. Wir haben eine Orga-Struktur, das sind gerade so 12, 15 Leute von Menschen, die vor allem so Veranstaltungskommunikation übernehmen, die Materialien machen. Wir haben bei jeder Veranstaltung Vor- und Nachbereitung mit allen Beteiligten, die das vor- und nachbereiten, auch da in die Gespräche gehen, in die Verhandlungen, die sich dann auch so Themenschwerpunkte setzen. Wir betreuen regelmäßig sexpositive Veranstaltungen. Das ist auch nochmal so ein Ding, wo sich dann einzelne Leute den Hut für aufsetzen. Und auf der anderen Seite gibt's dann Schichtis. Das ist so ein bisschen der Einstieg für viele, die sagen, ja, ich habe Bock. Die machen dann mit uns diesen Grundlagenworkshop, den wir regelmäßig anbieten, und können sich dann freiwillig melden auf Veranstaltungen. Wir haben eine Signalgruppe, da posten wir die Party oder den Workshop oder was weiß ich. Und die sagen, ja, habe ich Bock. Und können dann vorbeikommen beim Festival, kommen in die Vorbesprechung, bereiten sich vor und können dann damit ihrer Zeit und mit ihren Kappas nochmal ganz anders haushalten und haben aber auch die Möglichkeit, an Weiterbildungsworkshop von uns teilzunehmen. Die geben wir nicht immer selber, wir sind Expertinnen für Awareness oder versuchen das weiterhin zu sein und zu bleiben, uns da zu reflektieren und haben aber da auch ganz viele andere Akteurinnen an der Hand, vernetzen uns zum Beispiel mit Sonar, vernetzen uns mit Lara, da geht es dann um sexualisierte Gewalt, beschäftigen uns mit Akteurinnen, die sich mit Barrierefreiheit beschäftigen, Transsensibilität war jetzt ein Thema bei uns, genau, das sind dann freiwillige Sachen, wo die Schichtis dran teilnehmen können.
Mhm. Okay, ich habe erstmal keine Fragen mehr. Rü?
Ich habe noch ganz viele Fragen, aber die sparen wir uns dann mal für irgendwann einen nächsten Teil auf. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dich hier nochmal begrüßen zu können, um dann nochmal so richtig in die Vollen zu gehen, weil natürlich gibt es so viele Sachen, ne, über die man nochmal intensiver sprechen könnte, aber vielen Dank.
Ja, und vielen Dank auch an euch da draußen, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Seit einiger Zeit habt ihr ja auch die Möglichkeit, uns eure Fragen zu schicken. Wir beantworten die dann ja auf Wunsch ganz diskret als persönliche Mail. Oder wenn ihr das möchtet und wenn wir eure Einwilligung haben, dann natürlich auch hier in diesem Podcast, zukünftig dann immer am Ende der Folge. Ihr nutzt das teilweise auch schon ziemlich rege, aber falls jemand unsere Mailadresse noch nicht kennt, wir freuen uns auf eure Anregungen, Fragen, Wünsche, gerne auch Lob an nachtschatten@sunshine-live.de. Ansonsten freuen wir uns übrigens auch über ein Abo. Das hat ja auch Vorteile für euch, weil ihr dann nämlich in Zukunft keine Folge mehr verpasst und hört auch gerne mal in die anderen Podcast-Formate von Sunshine Live. Da gibt es ja noch den ein oder anderen, der euch gut unterhalten wird. Ja, bis dahin, in 14 Tagen hören wir uns wieder, wenn ihr möchtet.
Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.